NZZ Akzent.
On both sides of the road were tents for displaced people who had found no better shelter than the street itself.
Das ist Malak Tamtish, die für uns in Gaza unterwegs war. Sie beschreibt, wie sie eine Straße in Gaza-Stadt entlangläuft, die sie gut kennt. Früher war die Straße sehr belebt, sagt sie. Viele Händler wären dort gewesen, in der Nähe ein Fußballstadion. Jetzt ist es aber ruhig. Am Rand der Straße liegen Abfallberge und im Fußballstadion stehen Zelte von Vertriebenen. Karin, diese Sprachaufnahme von Malak, die hast du vor ein paar Tagen bekommen. Wer ist sie? Wer ist Malak?
Malak arbeitet als Fixerin im Gazastreifen. Das heißt, sie arbeitet mit verschiedenen internationalen Medien zusammen, unter anderem der NZZ, aber beispielsweise auch dem Spiegel oder dem Guardian. Und wir sind auf die Arbeit von Malak angewiesen, weil auch nach 22 Monaten Krieg keine internationalen Journalisten nach Gaza rein können, um von dort unabhängig zu berichten. Weil wir selbst nicht rein können, schicken wir Malak oft los. Sie beschreibt uns, was sie sieht, und sie macht auch Interviews für uns. Am Tor dieses Geländes sieht sie ein kleines Schild, auf dem steht Gesundheitsbehörde. Und sie geht dahin, weil sie einen Termin hat, und zwar mit Saher al-Wahidi. Er ist der Chefstatistiker der Gesundheitsbehörde in Gaza. Das heißt, er zählt die Getöteten und Verletzten im Gazakrieg.
Über die Opferzahlen aus Gaza wird immer wieder gestritten. Und auch ein Besuch beim dortigen Chefstatistiker zeigt, seine Arbeit ist kompliziert. Auslandredaktorin Karin A. Wenger erklärt, wie diese Statistiken entstehen. Ich bin Alice Grosjean. Karin, wie sieht es denn dort aus in den Büros dieser Gesundheitsbehörde in Gaza? Wie muss ich mir das vorstellen?
Malak hat mir ein Foto geschickt auf WhatsApp, als sie dort angekommen ist. Das ist so ein Hochformat-Foto, kahle Wände, ein Schiebefenster. Da stehen mehrere Schreibtische, so in braun, bisschen Holzoptik. Malak hat mir dazu geschrieben, das Büro sei so etwa 4x4 Meter groß und gerade habe es Strom. Deshalb lade Wahidi sein Laptop und sein Handy auf. Auf dem Foto ist übrigens auch ein kleiner Bub zu sehen.
Und wer ist das?
Das ist einer der Söhne von Wahidi. Eigentlich ist gerade Wochenende. Das war am Samstag, als Malak da war. Da haben die meisten Angestellten frei, aber Wahidi, er ist ja der Chef dieser Abteilung, muss trotzdem arbeiten.
Was weißt du über Al-Wahidi? Was ist er so für ein Typ?
Er ist 47 Jahre alt. Auf dem Foto, das mir Malak geschickt hat, sieht er relativ hager aus. Malak hat mir auch gesagt, er wirke sehr müde. Er trägt an diesem Tag ein weißes Hemd, hat hochgekrempelte Ärmel. Generell ist Wahidi zuständig für die Gesundheitsdaten der Bevölkerung im Gazastreifen. Seine aktuell wichtigste Aufgabe ist es, die Getöteten und Verletzten des Gazakriegs zu zählen. Da kommen jeden Tag neue hinzu. Aktuell umfasst seine Liste ungefähr 60.000 Tote.
Al-Wahidi arbeitet bei dieser Behörde in Gaza. Das heißt auch, offiziell ist er bei der Hamas angestellt, richtig?
2007 übernahm die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen, das heißt auch über die Ministerien. Die Hamas hat ja verschiedene Fraktionen, also nebst den Kämpfern des militärischen Flügels, die bei der Terrorattacke am 7. Oktober rund 1200 Menschen in Israel umgebracht haben, ist die Hamas ja auch eine politische Partei. Und in diesen Ministerien, die von ihr kontrolliert werden, arbeiten aber auch viele Zivilisten. Und natürlich auch Fachexperten, die ihren Job seriös machen. Wahidi erweckt auch den Eindruck im Interview, dass er sehr genau arbeitet. Also er scheint einen gewissen Berufsstolz zu haben und er hat alles sehr detailreich erklärt, was seine Arbeit betrifft.
Wie funktioniert das denn? Also wie bekommt Al-Wahidi jetzt konkret diese Daten von verstorbenen Menschen?
Die wichtigste Quelle für ihn sind die Spitäler. Also Ärzte oder Ärztepersonal melden ihm jeden Tag die Zahl der Getöteten des Krieges, also aufgrund von Kriegsverletzungen, aufgrund von beispielsweise Bombenangriffen oder wenn sie angeschossen werden. Es gibt noch eine zweite Quelle, das ist ein Online-Formular, das kann man auch abrufen im Internet, ich habe mir das auch angeschaut. Und das ist ein Online-Formular für Angehörige, also wenn beispielsweise jemand stirbt in einer Region, wo es keine Spitäler mehr gibt oder wenn jemand vor Ort direkt irgendwo begraben wird und nicht in ein Spital kommt, dann können Angehörige diese Person melden. Und diese Daten, sagt Wahidi, würden dann nochmals überprüft.
Und wie gut funktioniert das im Moment?
Wahidi sagt, heute funktionieren diese Systeme sehr gut, sie hätten sehr präzise Daten. Allerdings, sagt er, sei das nicht immer so gewesen.
Also er sagt auch selber, das war nicht immer so auf dem Stand, wie es heute ist. Was war denn früher anders?
Also in früheren Gaza-Kriegen vor dem jetzigen, die natürlich alle deutlich kleiner waren von der Dimension her, aber in diesen Kriegen waren die Zahlen, die seine Behörde rausgegeben hat, ziemlich zuverlässig. Also nach den Kriegen hat auch die UNO oder das israelische Militär Zahlen überprüft und rausgegeben und die waren alle ungefähr deckungsgleich. Mhm. In diesen Kriegen konnte sich die Behörde auch voll auf die Krankenhäuser verlassen. Es gab 36 voll funktionsfähige. Und das ist heute nicht mehr so. Also kein einziges Spital in Gaza ist noch voll einsatzfähig.
Was sind dabei die größten Probleme konkret?
Was ich spannend fand, er hat uns erzählt, dass im November 23 bei Angriffen auf das Shifa-Spital und auch das Rantisi-Spital die Server des Gesundheitsministeriums zerstört worden seien, auch das Backup war weg und alle digitalen Systeme seien zusammengebrochen.
Das war noch ziemlich am Anfang des Krieges, dann war alles weg. Wie haben Sie da weiter improvisiert? Also wie haben Sie das wieder aufgebaut?
Er sagt, sie hätten komplett improvisieren müssen. Sie sind kurzfristig auf Papierformulare umgestiegen. Also Spitäler haben die Getöteten auf Papierformularen erfasst. Es gab eine Zeit lang auch ein Google Forms für Angehörige. Da gab es allerdings auch viele falsche Einträge dann. Und er erzählt, dass sie etwa ein Jahr lang daran gearbeitet haben, die Infrastruktur wieder aufzubauen und diese Einträge aufzuarbeiten, zu überprüfen, zu korrigieren. Und dafür hätten sie dann später Cloud-Speicherplatz gemietet und auch zum Beispiel KI-Systeme eingesetzt, um Doppelungen rauszunehmen.
Jetzt gab es ja immer wieder, also schon von Beginn des Krieges, Kritik an den Daten dieser Statistikbehörde. Was waren da die größten Ungenauigkeiten in diesen Daten? Was wurde kritisiert?
Die Zahlen der Gesundheitsbehörden werden immer wieder in Kritik gezogen. Sie seien ungenau, sie seien letztendlich ein Propaganda-Instrument der Hamas. Mhm. Dazu muss man sagen, natürlich, je höher diese Zahlen sind, je höher der Anteil der getöteten Kinder und Frauen, natürlich, das nützt der Hamas für ihre Propaganda, das ist ganz klar. Mhm. Es gab Kritik einerseits von Israel ganz stark. Ich habe auch nochmal extra nachgefragt, was aktuell ihre größten Kritikpunkte seien. Sie sagen, dass nicht unterschieden wird, wer sind Zivilisten in dieser Statistik, wer sind getötete Kämpfer? Und zweitens, dass nicht ganz klar ist, ob da auch Menschen in dieser Statistik aufgeführt sind, die beispielsweise an natürlichen Ursachen gestorben sind. Auch die amerikanische Denkfabrik Washington Institute hatte eine Studie dazu publiziert, in der kritisiert wurde, dass der Anteil Frauen und Kinder zu hoch sei. Zu Beginn des Krieges lag der bei etwa 60, teilweise gar 70%. Und die haben auch festgestellt, dass teilweise hunderte Namen aus dieser Liste verschwunden sind.
Also die zuerst mal drin waren und danach wieder rausgelöscht wurden. Was sagt Al-Wahidi dazu? Wie erklärt er das?
Er gibt zu, dass es viele Probleme gab. Er sagt, sie hätten wirklich alles getan, um diese zu beheben. Eben beispielsweise haben KI eingesetzt und dass sie heute wirklich nur noch vollständige Datensätze verwenden würden.
Was beinhalten diese Datensätze alles? Was gehört da alles dazu?
Diese Datensätze, das ist eine Liste, umfassen zu jedem Toten einen Namen, die ID-Nummer, ein Geburtsdatum, der Tag des Todes, der Grund des Todes ebenfalls. Und die kompletten Listen, das sind tausende Seiten mit all diesen Namen und Daten, Die sind also öffentlich. Das heißt, da kann man auch überprüfen. Beispielsweise die palästinensischen ID-Nummern. Das ist ein Zahlencode, den kann man anhand von einer mathematischen Formel überprüfen, um herauszufinden, ist es eine gültige ID-Nummer oder nicht. Das Washington Institute hat diese ID-Nummern überprüft und beispielsweise herausgefunden, dass im April 2024 total knapp 2300 ID-Nummern ungültig waren im Datensatz. Und im Mai 2025 waren es dann nur noch 20 ungültige.
Also diese Verbesserung in den Daten wird auch von außen erkannt, dass da sich was zum Besseren verändert hat.
Offensichtlich. Der gleiche Autor, der diese beiden Studien für das Washington Institute veröffentlicht hat, der zuerst sehr kritisch war und in seiner zweiten Analyse schreibt, es gebe natürlich immer noch Mängel, die Daten seien nicht alle 100% korrekt, was auch erstaunlich wäre im Chaos eines Kriegs, aber sie haben sich massiv verbessert. Wahidi sagt auch, teilweise hätten sie so viele Namen entfernt, weil sie zuerst überprüfen wollten, ob das wirklich Kriegstote seien. Also er sagt, wer an einem Herzinfarkt stirbt, weil er einen Bombenangriff aus der Ferne miterlebt, werde nicht gezählt in diesen Listen.
Und stimmt das auch? Also kann man das unabhängig überprüfen?
Nein, ich kann diese Aussage konkret nicht unabhängig überprüfen. Was man sagen kann, die Zahlen sind besser geworden. Es ist unklar, wie viele der Toten zur Hamas gehören, wie viele sind Zivilisten. Es ist aber auch unklar, wie viele Getötete noch unter den Trümmern liegen. Es gibt beispielsweise auch diverse Studien, die sagen, da liegen noch sehr viele Getötete, die Zahlen könnten höher sein.
Also weitere Ungenauigkeiten, die möglich sind in die ein oder andere Richtung.
Ja.
Jetzt gibt es noch eine zweite Liste, über die wird momentan sehr viel gesprochen und die stammt auch aus der Behörde von Al-Wahidi.
Das ist eine zweite Liste und zwar umfasst die Personen, die aufgrund von Hunger oder Mangelernährung gestorben sind während des Kriegs. Gerade warnen zahlreiche Hilfsorganisationen, darunter die UNO, aber auch die WHO beispielsweise, dass eine Hungersnot in Gaza kurz bevorstehe. Die ersten Menschen sterben auch an der Folge davon. Heute Stand Montag sind das etwa 180 Menschen. Und diese Zahl, die steigt jeden Tag ein bisschen. Aufgrund der Hungersnot ist auch der internationale Druck auf Israel stark gestiegen, auch intern. Und deshalb lassen sie nun wieder ein bisschen mehr Lastwagen rein. Es gab auch Luftabwürfe von Hilfsgütern aus der Luft. Aber das ist einfach alles viel zu wenig und es reicht bei weitem nicht aus, um die Bevölkerung zu ernähren.
Und auch die Hamas gibt sich in diesem Krieg weiterhin unversöhnlich. In den letzten Tagen haben sie ja ihrerseits Videos von völlig abgemagerten israelischen Geiseln veröffentlicht. Was bedeutet das jetzt alles für die Menschen in Gaza?
Netanyahu hat wieder gedroht, den Krieg auszuweiten in Gaza. Für die Bevölkerung bedeutet das einfach noch mehr Leid, weiterhin hungern. Auch Wahidi selbst hat mir erzählt, dass er mehrmals vertrieben worden sei bereits mit seiner Familie. Er hat 4 Kinder. Aktuell lebt er im Norden, in Gaza-Stadt, in einer Wohnung. Ihm geht es natürlich besser als anderen. Auch beispielsweise Malak geht es besser, weil sie für internationale Medien arbeiten kann und natürlich bezahlt wird. Beide, Wahidi und auch Malak, erzählen, dass sie immer mal wieder Probleme hätten, genügend Essen zu finden. Auf den Märkten ist einfach alles horrend teuer geworden. Ich glaube, man kann fazitmäßig sagen, es ist wie in allen Kriegen. Die Zivilbevölkerung leidet am meisten. Das sind israelische Geiseln, die immer noch in Gefangenschaft der Hamas ausharren unter desaströsen Zuständen. Und die ganz große Mehrheit der 2 Millionen Menschen im Gazastreifen, die jeden Tag ums Überleben kämpfen.
Vielen Dank, Karin, dir und auch Malak für eure Recherche und für diesen Einblick nach Gaza.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktorin Karin A. Wenger. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört.